Hallo liebe Treibhausfans, jetzt ist es wieder soweit. Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Mein Name ist Michael Boos und heute darf ich wieder recht herzlich begrüßen unseren Schauspieler und Treibhausmitglied Dominira. Hi Domi.
Ja, hallo. Danke, dass ihr mich nochmal reinlasst nach meinem letzten Podcast. Ich freue mich sehr.
Ja, also ich muss auch sagen, freue ich mich auch wieder sehr, da das beim letzten Mal wirklich so viel Spaß gemacht hat. Würde ich sagen, können wir ja locker den zweiten Podcast machen und vielleicht sind wir wieder Programm bei irgendeinem Frühstückstisch, wer weiß. Ja, schön, Domi. Unser letzter Podcast war vor den Sommerferien. Jetzt sind wir quasi kurz nach den Sommerferien, jetzt geht's wieder los. Ich denke, wir konnten uns alle sehr gut erholen nach dem Festspiel 1493. Und dementsprechend, was wollen wir heute alles unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben? Wir haben ja dieses Jahr 10 Jahre Theaterverein Treibhaus, ja, also ein Jubiläumsjahr sozusagen, und dementsprechend haben wir jetzt Ende September unsere große Jubiläumsgala und unsere Mitglieder und Festspielbeteiligten, ja, ich denke, die freuen sich da schon, und dementsprechend durch diesen Podcast können wir jetzt schon mal die Vorfreude hoffentlich etwas steigern, indem wir jetzt mal anfangen mit dem Jahr 2013. Das war das Gründungsjahr im Januar 2013. Ja, Domi, wie war das für dich so, wo wir auf einmal beschlossen haben, hey, wir machen jetzt einen eigenen Verein draus?
Also jetzt auch mit dem 10-Jahres-Abstand, ich kann es immer noch nicht so hundertprozentig fassen, dass das alles funktioniert hat, dass man uns das alles hat machen lassen. Also unser Ursprungsgedanke war ja, oder unser Ursprungswunsch, wir haben in der Schule viel zusammen Theater gespielt. Und man hat uns auch noch nach unserem Schulabschluss immer mal wieder auf die Bühne gelassen, aber natürlich war das keine langfristige Lösung. Deswegen dachten wir, wir brauchen eigentlich einen eigenen Verein, sodass wir wirklich alles selber in der Hand haben, dass wir uns bei der Stückeauswahl uns da ganz frei bewegen können. Und das große Hindernis, beziehungsweise eher die große Unwägbarkeit war aber, wir mit Anfang 20 oder teilweise Mitte 20 Studenten, ich glaube, da waren wir tatsächlich noch alle Studenten, also oder fast alle, die Gründer sozusagen, lassen die uns überhaupt irgendwo auf die Bühne? Also vertraut man uns sowas an? Wie sich dann herausgestellt hat, ja, tut man. Aber das war so, ich glaube, die Ursprungsbewegung, dass man einfach mal gesagt hat, ja, wir machen das. Wie läuft es? Wie läuft es rechtlich? Was ist ein Verein? Und in welcher Rechtsform machen wir das am besten? Und ich habe echt überlegt jetzt nochmal im Vornherein vor diesem Podcast, was so die Initialzündung war. Kannst du dich da noch erinnern? Also was war das? Hatten wir ein Treffen, wo wir gesagt haben, jetzt machen wir es?
Boah, so genau weiß ich das auch gar nicht mehr. Also ich kann mich nur noch erinnern, es verschwimmt dann irgendwann, ja, dass ich sage, hey, wir hatten dann ja 2011 und 2012 noch weiter Theaterprojekte mit Christiane, also unserer ehemaligen Lehrerin, Frau Treib. Und klar, irgendwann wussten wir, es wird der Moment kommen, wo von der Seite aus kein Stück mehr für uns initiiert werden kann. Ja, und irgendwie, glaube ich, war das dann im Herbst 2012, wo wir wussten, hey, da wird jetzt von der Seite nichts mehr kommen können auch. Und wir wollen weiterspielen, jetzt müssen wir irgendwas machen. Und ich kann es dir nicht mehr genau sagen, wie der Ablauf war.
Ich habe ein Treffen noch im Kopf, aber das war sicher nicht das erste. Ich war bei der Christiane, bei der Frau Treib, daheim zum Kaffee eingeladen. Und da war der David Martin zum Beispiel auch. Also wir waren zu dritt beim Kaffee trinken. Und da weiß ich noch, und das muss irgendwann im Herbst dann gewesen sein, da habe ich gesagt, wir wollen einen Verein gründen. Aber wie gesagt, die Treffen davor, das ist im Nebel der Vergangenheit irgendwie untergegangen.
Ja. Kann mich nicht erinnern. Also ich glaube, ich kann mich da nur noch erinnern, dass ich dann irgendwann im November oder Dezember gesagt habe, hey, ich habe mich da ein bisschen informiert, Verein, wie macht man das und so, wir brauchen 7 Leute.
Ja, richtig.
Wie schaut es denn aus, habt ihr am 3.1. Zeit, dann gehen wir in Eulenspiegel.
Ja.
Und machen da unsere Gründungsversammlung, und so war es dann im Endeffekt auch.
Also das ist wiederum sehr präsent. Also wirklich dieses erste Treffen, dieses Gründertreffen in der Eule ist jetzt der Fischerwert. Wer sich noch wobei die Aufteilung ist eigentlich relativ gleich. Ich glaube, auch diesen Nebenraum gibt es den noch im Fischerwirt. Ich sitze immer bloß draußen. Aha. Jedenfalls, wer früher in der Eule war, wenn man Richtung Toiletten geht, auf der rechten Seite ist immer so ein kleiner bisschen abgeschlossener Raum. Und wir fanden es super toll, dass wir da rein durften in diesen Raum und da dann eben ja zu siebt saßen und die nötigen Dokumente unterzeichnet haben, dieses ganze Prozedere durchgegangen sind. Du hast das alles rausgesucht, du warst unser Rechtsexperte. Kannst du dich da noch an bestimmte Sachen erinnern, die irgendwie herausstechen?
Boah, nee, also ich weiß da gar nicht mehr irgendwelche Details, wie du halt gerade sagst, so diesen Ablauf, das Prozedere irgendwie mustermäßig rausgeholt aus dem Internet und dann halt einfach Step by Step durchgegangen, ja, und wie du sagst, zum Schluss unterschrieben, ja, dann im Nachgang noch schön gemacht, weggeschickt und dann waren wir auf einmal ein Verein und dann ging's los. Eine krasse Story und dann muss man halt wirklich sagen, wie du vorhin schon erwähnt hattest, wir waren 22, 23 Jahre. Also wir dürfen jetzt mit Anfang 30 schon das 10-Jährige feiern. Ja. Das ist ja das Tolle. Also
das haben wir damals aber, glaube ich, auch schon gesagt. Gell? Also dass wir dann gesagt haben, boah Leute, wenn das läuft, also und man muss dazu sagen, wir waren ja auch vorsichtig. Wir haben ja gesagt, vielleicht machen wir das ein Stück. Wir träumen natürlich, dass es weitergeht und es ist größer weitergegangen, Stichwort Festspiel, als wir uns in dem Zeitraum vorgestellt hätten, kann man vielleicht gleich schon mal sagen. Aber ja, wir dachten dann auch so, wie cool, wenn das jetzt läuft, wenn wir diesen Verein etablieren, begleitet der uns unser fast ganzes Erwachsenenleben. Ja. Und wenn wir dann mal 50 Jahre Treibhaus feiern, dann sind wir Anfang 70 und hoffentlich noch rüstig und können uns da noch zurückerinnern und das ist schon eine tolle Sache.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann ging es eigentlich recht schnell, wie gesagt, Januar 13, die Gründung und dann Ende Mai müsste gewesen sein, schon die Premiere unseres ersten Stückes, Sterben für Laien. Ja, also innerhalb von 5 Monaten war dann gleich das erste Stück da im Kulturzentrum. Und Domi, da hast du Regie geführt bei Sterben für Laien. Frei adaptiert nach dem Filmklassiker Sterben für Anfänger. Ja, da waren wir auch noch...
wir waren super kreativ mit dem Titel. Wir haben es also...
ich weiß gar nicht, von wem kam dann irgendwie der Vorschlag Sterben für Laien? Weil wir sind ja eigentlich reingegangen ins Projekt, haben mal schon zum Proben angefangen und dann waren wir natürlich auch noch ein bisschen so, kann man das machen und so?
Es war ein bisschen auch eine rechtliche Frage. Ja. Also es war eine amerikanische Produktionsfirma, bei der die Rechte für diesen Film lagen. Und wir waren ein gemeinnütziger Verein, im ersten Stück auch nur auf Schutzgebühr und Spendenbasis, was die Eintrittsgelder angeht. Wir haben dann sozusagen alles dahin geschickt in die USA. Natürlich kam nie groß was zurück. Aber das war anscheinend Usus, was gemeinnützige Vereine angeht, wenn die so einen Film adaptieren. Und wir dachten uns, ja gut, aber wir wollen natürlich nicht mit deren Titel jetzt zum Beispiel werben. Da wollen wir eine kleine Abweichung, deswegen haben wir Sterben für Laien. ich glaube, wir hatten da ein Treffen, wir haben gebrainstormt, wie man es machen könnte. Ich glaube, das war auch das Treffen, wo wir die Rollen dann schon verteilt haben oder wo wir uns das überlegt haben. Ich glaube, so ist der Titel dann entstanden.
Genau, ja, und es gab natürlich auch andere Namen für die Rollen, die waren nicht gleich wie im Film. Und wir haben natürlich auch in der Handlung so ein bisschen natürlich unseren eigenen Stil mit reingebracht. Ja, deswegen ist es auch frei adaptiert. Nicht, dass da jetzt 10 Jahre später hier noch einer zum Wühlen anfängt. Das wollen wir natürlich nicht. Gell? Nein, Spaß beiseite. Um jetzt mal da wirklich ein bisschen tiefer einzusteigen, ja. Frei adaptiert nach dem Film eben Sterben für Anfänger, eine britische Komödie aus dem Jahr 2007, feierte dann auch Deutschland Premiere auf der Berlinale 2007. Und ja, um jetzt mal grob die Handlung zusammenzufassen, es geht um eine Beerdigung eines Familienangehörigen und wie das halt manchmal bei so Beerdigungen ist, da kommen dann alle aus der Familie nah und fern zusammen, die sich vielleicht nur einmal im Jahr oder wenn überhaupt auf Beerdigungen wieder treffen und das verspricht ja schon wirklich Chaos und in einer Komödie natürlich den ein oder anderen Lacher. Und Domi, du als damals Regieführender kannst da vielleicht noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen.
Wir haben schon mal überlegt, das Stück bei der Frau Priewig aufzuführen in unserem dramatischen Gestaltenkurs. Ich glaube, das war das Jahr, bevor du dann dazugekommen bist,
das kann wenn ich
richtig
ja.
im Kopf habe.
Ja.
Genau, also das spukte schon ganz lange in meinem Kopf rum, weil ich kannte den Film, ich fand den wahnsinnig witzig. Vor allem, weil er so ein bisschen, es ist viel auch leichte Unterhaltung drin, aber auch viel Unterschwelliges, ganz viel schwarzer Humor. Ich habe jetzt im Vorfeld auch nochmal nachgelesen, im Originalfilm hat Frank Oz die Regie geführt und der Frank Oz, das ist der Schöpfer der Muppets. Wer die Muppets kennt, also Miss Piggy, Kermit und so weiter und den Film kennt, schaut es vielleicht gleich mal ein bisschen, oder unser Theaterstück, schaut es vielleicht mit ein bisschen anderen Augen an, weil es ist auf einen Handlungsort fixiert, nämlich das Privathaus der Witwe sozusagen, wo diese Beerdigungszeremonie stattfindet. Es ist auf einen festen Cast beschränkt, das heißt, es hat so ein bisschen so kammerspielartige Atmosphäre. So haben wir es auch ein bisschen versucht umzusetzen. Und wenn man jetzt die Muppets im Kopf hat, also versteht man auch die Verbindung. Da sieht man den Einfluss von Frank Oz. Und ich als erstmaliger Regisseur, ich wollte das schon immer machen, weil auch in der Schule natürlich schon, wenn du da voll dabei bist mit Herzblut, dann willst du da deine Hände mit drin haben und willst mitbestimmen, wie das alles inszeniert wird und so weiter. Und das war jetzt eben meine Chance. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir uns auf mich als Regisseur geeinigt haben. Ich glaube, ich bin ziemlich vorgeprescht. Ich habe gesagt, ja, mache ich. Ich kann das. Also wenn ihr nicht wollt, dann mache ich das auf jeden Fall. Gar kein Problem.
Ja, ich glaube, wie du sagst, einfach vorgeprescht, die Idee gehabt und dann gab es eigentlich gar keine Diskussion. Weil ich meine, natürlich durch deine langjährige Erfahrung schon aus dem Schultheater, warst du ja immer da schon prädestiniert dafür, um da wirklich zu sagen, hey, ich bin jetzt der Erste, der da reingeht.
Ich glaube, das sind wir auch dann. Also der Maxi und ich, glaube ich, waren zu dem Zeitpunkt, haben von den Gründern jetzt und so am längsten Theater gespielt. Und auch am konstantesten in der Schule dann. Ich glaube, deswegen hat sich das so ergeben. Aber ich war eben echt dankbar darum, weil ich war einfach total scharf drauf zu sagen, okay, wie machen wir es mit der Besetzung? Wie bringen wir das auf die Bühne? Wir haben ja, wie du sagst, es ist frei adaptiert. Wir mussten auch das Textbuch selber schreiben und so. Auch das haben wir da dann schon gemacht. Also das waren ganz viele so erste Male, die wir da absolviert haben. Und zu dem Zeitpunkt haben wir gar nicht so sehr drüber nachgedacht, machen wir das jetzt komplett richtig. Ich glaube, wir waren einfach von der Erfahrung sowieso überrollt im Positiven und haben es dann einfach laufen lassen.
Ja, apropos nicht viel drüber nachgedacht, so war es dann auch, als wir, glaube ich, 3 Wochen vor der Premiere auf einmal ins Kulze durften, um überhaupt mal zum Sehen, wie wollen wir das Ganze denn auf die Bühne bringen, gell? Was brauchen wir denn noch, was ist denn schon da? Und ich glaube, da war einfach der Vorteil, wie du sagst, das Setting, es hat ja alles in einem großen, sag jetzt mal, Haus in dem Fall stattgefunden, die Beerdigungszeremonie, ja. Und dementsprechend war es jetzt auch nicht so, dass wir gesagt haben, wir brauchen da jetzt irgendwie 3, 4, 5 verschiedene Szenenbilder. Aber grundsätzlich hatten wir eigentlich null Idee, wie werden wir das jetzt im Kulze machen. Wir wussten, ja okay, da kann man irgendwie dann natürlich die schwarzen Vorhänge dementsprechend so einbauen, wo wir sagen, das wäre dann recht einfach gewesen. Aber dann kommen wir da rein und da war ja dann eigentlich schon ein Bühnenbild gestanden. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen.
Wenn ich mich richtig erinnere, es war, glaube ich, für ein Bauerntheater, da war schon eine Raumkonstruktion vorhanden. Wir wussten ganz grob, deswegen haben wir uns, glaube ich, auch ursprünglich mal fürs Kulze entschieden und auch, weil sie uns da haben spielen lassen, dass wie es Kulze aussieht. Wir haben mit der Christiane ja damals, wie hieß es, Gott?
Gott.
Gott haben wir gespielt, genau, wo die Ellenstück. Genau, und sind dann da rein, hatten eine grobe Vorstellung. Wir hatten die Proben vorher im kleinen Pfarrsaal von Verklärung Christi. Da waren wir ja oben im ersten Stock. Also da hatten wir zumindest Platz und konnten die Laufwege, das alles einstudieren. Aber bis wir im Kulze waren, wussten wir nicht, wie unser Bühnenbild aussieht. Und dann stand da diese Wandkonstruktion und wir haben es angeschaut und dachten, jo, gut, passt, Hammer. Nehmen wir, hängen vielleicht noch ein paar Bilder um und stellen ein paar Pflanzen rein, tauschen die Möbel aus. Und das war's. Und wir hatten dann schlussendlich 3 Bühnenbilder. Wir hatten diese kleine Nebenbühne, die wir ja eigentlich fast immer hatten seitdem. Es hat sich da auch schon etabliert. Und 2 Szenenbilder auf der Bühne, die wir nach dem ersten Akt getauscht haben. Ich glaube, wir hatten nur diesen einen Umbau im zweiten Akt, wo wir von diesem Schlafzimmer, wo ihr den Scheck ausschreibt beispielsweise, wieder zurück ins Wohnzimmer, wo der Leichnam aufgebahrt wurde, wieder gewechselt haben. Das war, glaube ich, unser einziger Umbau. Mhm. Genau. Das ist auch was, was wir, oder ich zumindest von der Frau Priewig, der Frau Priewig zu verdanken habe. Die mag Umbauzeiten nicht. Und da dachte ich mir, ja gut, das versuchen wir da auch unterzukriegen. So wenig Vorhang wie möglich, so wenig schwarz, black wie möglich, dass wir da die Dynamik, den Drive nicht so unterbrechen. Aber wie gesagt, es stand da, die Wände waren da. Wir durften im Kulze, wir durften das halt alles nutzen. Wir konnten es gar nicht glauben. Der Atze durfte spaxen, bis keine Spacks mehr da waren. Wir durften ein Sachen reinbohren. Und also wir sind im Kulze bis in alle Ewigkeiten dankbar. Denn ich glaube, wenn wir als junge, noch unsichere Theaterschaffende, wenn das nicht so eine positive Erfahrung gleich beim ersten Mal gewesen wäre, weiß ich nicht, ob wir uns das zweite Mal das auch noch getraut hätten. Auch was das Finanzielle angeht.
Ja, vor allem, wie du sagst, man muss hier schon erwähnen, wir haben 500 € in der Kasse gehabt. Das war die Anfangsspende vom Dr. Geiger. Danke nochmal, Ralf.
Ja, danke, Ralf. Gut investiert.
Und ja, dann ging es halt los. Und wie gesagt, bisschen Glück gehabt, dass da einfach schon das Bühnenbild da war. Dann von den Kostümen her war es relativ einfach. Es war im Endeffekt ein Dresscode für eine Beerdigung. Jeder hat einen Anzug im Schrank oder ein schwarzes Kleid bei unseren Damen, und dementsprechend war da auch wenig zusätzlich finanzielle Requisiten notwendig, was uns da schon in die Karten gespielt hat.
Ein großer Posten oder ein großer Brocken, den man nicht einfach mal daheim rumstehen hat, war der Sarg.
Das stimmt allerdings.
Und da ging es dann, wir reden ja sehr oft davon, dass wir es immer noch nicht glauben können, auch jetzt nach 10 Jahren. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei Maxi weiß ich es, wir sind da oft auf einer Meinung. Wir fühlen uns immer noch so ein bisschen, lassen die Erwachsenen uns das machen. Ich meine, wir sind jetzt Anfang 30 und machen das seit 10 Jahren, aber es ist immer noch dieses, erlauben uns das die Erwachsenen. Ja. Und das weiß ich noch, das hatte ich ganz stark, als wir, das war beim Institut Echter, glaube ich, hatten wir den Sarg damals.
Beim Echtler, ja, genau.
Echtler meine ich, genau.
Waren wir da beide unten?
Da waren wir,
glaube ich, beide unten.
Ja, und da dachte ich auch, wie machst du das denen jetzt begreiflich? Mhm. Ich fühle mich immer noch wie ein 17-jähriger Schüler aus dem Schultheater. Wie mache ich denen das begreiflich?
Ja, wie du schon sagst, wir haben ja gesagt, okay, wir fahren da jetzt mal hin. Und wie erklärst du das jetzt richtig? Also wir haben schon gedacht, ja, okay, wie machen wir das jetzt? Da klingelst du und du musst dir ja vorher irgendwie schon im Kopf das jetzt überlegen, okay, wie machst du den richtigen Einstieg, ohne dass die uns für blöd verkauft oder so.
Wir standen um die Haustür rum, dass wir uns nicht das Fenster sehen, und haben nochmal überlegt, wie wir da jetzt an die Sache rangehen. Stimmt, das weiß ich noch, genau. Ja. Und möglichst professionell halt aufzutreten und zu sagen,
genau, und ich glaube, der Einstieg war dann so, ja, wir sind vom Theaterverein Treibhaus aus Schongau. Dann war schon mal okay, der Einstieg klar, okay, irgendwie Theater. Und dann ging es eigentlich relativ gut, und die Dame, die Frau Echtler, war da sehr entspannt. Und dann haben wir natürlich gesagt, ja, aber da muss der Domi rein, und der hat fast 2 Meter.
Stimmt. Ja.
Und dann kam der witzige Spruch, ja, bis jetzt haben wir nur jeden reingebracht.
Ja,
genau. Da sind wir jetzt schon fast quasi ein bisschen in der Story drin. Mhm. 2-Meter-Mann im Sarg. In dem Fall war es das du, Domi, deine Rolle. Mhm. Vielleicht kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen und auch gleich den Side-Fact zur Komödie. Das war ja dann genau eigentlich dieser Gegensatz.
Ja, richtig, genau, wenn man den Film kennt. Also vielleicht hier jetzt Mini-Spoiler-Warnung, wer den Film noch nicht kennt oder vielleicht noch irgendwie unser Theater mal noch anschauen will, das gibt es ja digital. Kannst du da vielleicht an der Stelle was, ist das auf unserem YouTube-Kanal?
Ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, und ich habe Sterben für Laien nicht auf unserem Kanal entdeckt, weil ich glaube, das war noch eine ganz andere Technik, wie wir das damals irgendwie aufgenommen haben. Oder
es existiert auf jeden Fall.
Existiert auf jeden Fall. Ich bin jetzt gerade überfragt, ob man das noch hochladen kann, aber der Film existiert jetzt aber noch nicht digital. Ja,
es müsste gehen, also zumindest über Umwege, dass man es halt
dass ins richtige Format zur Verfügung stellt. Ja.
Genau, also es gibt auf jeden Fall Filmaufnahmen, die hat der Köpf Franz damals gemacht. Also auch so ein Freund der ersten Stunde, der uns immer, der hat jetzt auch beim letzten Festspiel, der hat er gemeint, wenn ja jemand zum Filmen braucht, ich bin da. Also super toll. Und jetzt habe ich vergessen, was du gefragt hast. Kleine Spoilerwarnung, wer es nicht wissen will, ab jetzt noch kurz weghören. Im Originalfilm spielt Peter Dinklage meine Rolle. Meine Rolle ist wie sich herausstellt, das ist ein mysteriöser junger Mann, der auf dieser Beerdigung auftaucht, den keiner so richtig kennt. Also da ist der Familienpatriarch, wird begraben. Die zwei Söhne spielen die Hauptrolle sozusagen und überlegen, was sie über ihren Vater sagen können. Gerade der jüngste Sohn, der von Maximilian Geiger gespielt wurde. Und da taucht eben dieser mysteriöse Mann auf und möchte ein Gespräch mit den beiden Söhnen. Und wie sich dann herausstellt, ist der mysteriöse Mann der Liebhaber des verstorbenen Vaters, was die beiden natürlich schockiert. Keiner wusste, dass er schwul war. Der Mann, gespielt von mir, möchte jetzt die beiden erpressen, dass er es halt hier schön auf der Beerdigung für sich behält. Genau, soweit zur Story. Zusätzliche Komik entsteht daraus, dass im Original eben der von Peter Dinklage gespielt wird. Und Peter Dinklage kennen die meisten wahrscheinlich als Tyrion Lannister aus Game of Thrones. Also Peter Dinklage dürfte der berühmteste kleinwüchsige Darsteller sein, den Hollywood gerade so zu bieten hat. Und wer mich jetzt kennt, kann sich denken, dass ich diese Anforderung nicht ganz erfüllen konnte. War, glaube ich, sogar so angedacht, dass wir halt ein bisschen ins andere Extrem gehen. Ich habe auch Regie geführt, ich konnte keine allzu große Rolle übernehmen. Und dann dachte ich mir, ja, das mache ich. So, und Peter Dinklage legst du halt einfach mal leichter zu einer Leiche in den Sarg, wo diese Figur am Ende, nachdem man vermeintlich gedacht hat, man hätte ihn getötet, wo diese Figur dann landet. Bei mir war das dann nicht so leicht. Auch weil natürlich der Echtler uns jetzt keinen super Luxus-Monster-Sarg überlassen konnte. Ja. Wir hatten mehr oder weniger ein Standardmodell mit Standardgröße. Ja. Wir mussten da diese Puppe drin platzieren. Später war es dann nur noch der leere Anzug, sonst hätte ich nicht reingepasst. Ja. Aber auch so. Wir haben eine Weile rumprobiert, wie ich mich halt, weil ich liege da, glaube ich, schon 6-7 Minuten.
Ja, auf jeden Fall. Und dann, ich glaube, so mit angewinkelten Beinen.
Angewinkelt. Gleichzeitig muss ich dann noch klopfen und kratzen. Ja. Und ich muss am Ende auch mit großem Schwung den Sargdeckel von mir stoßen. Mhm. Also ich musste schon irgendwie richtig liegen. Und ich habe eine komische Angewohnheit. Da zieht mich die Elaine immer ein bisschen, oder was heißt Angewohnheit? Eine komische Vorliebe, da zieht mich die Elaine immer ein bisschen auf. Ich mag Tiefgaragen. Ich fühle mich da irgendwie wohl. Wo andere sagen, oh Gott, das ist alles so eng und überall die Decke und du weißt nicht, wo es rausgeht. Ich finde das immer super entspannt. Ich fühle mich da schön verpackt. Mhm. Hat sich auch im Sarg so erwiesen. Ich lag da dann wirklich entspannt drin. Ich habe es auch während den Aufführungen, das habe ich noch super im Kopf. Ich lag da drin, ich konnte die anderen draußen hören und das war ein ganz komisches Gefühl, weil du bist mitten auf der Bühne, keiner sieht dich, keiner weiß auch im Normalfall, dass du da drin liegst. Und so erlebt man ja ein Stück auch nicht alle Tage als Darsteller. Also ich habe mich da wohl gefühlt, wo vielleicht andere sagen, das ist auf Dauer ist das schon etwas unangenehm und war eine interessante Erfahrung. Ja. Also ich und Peter Dinklage, dass wir uns mal eine Rolle teilen, hätte ich auch nicht gedacht.
Sehr schön, ja. Dann, Domi, kann ich mich erinnern, du hattest daran mal, glaube ich, nur ein Muskelshirt dann teilweise an in gewissen Szenen. Ja. Kann ich mich erinnern, dass du da auch frisch tätowiert warst und gewisse Leute noch nichts davon wussten? Vielleicht können wir da nochmal kurz...
Sagen wir so, in Richtung meiner Großeltern, die natürlich das erste Treibhausstück sich anschauen wollten, war das mit meinem Schulter-Tattoo nicht ganz eindeutig kommuniziert. Ich glaube, wir hatten am Anfang sogar noch gesagt, ja, das ist für die Rolle, das ist nur temporär, aber ich glaube, wir haben es dann recht schnell fallen gelassen und inzwischen wissen es alle, vielleicht haben sie es auch wieder vergessen. Aber ich wollte dieses Tanktop, natürlich mit meinen 23 Jahren, weil ich mir dachte, leck mir im Arsch, was habe ich für einen Bizeps? Wahnsinn, natürlich gar nichts. Ich sah aus, so glatt wie so eine Schaufensterpuppe irgendwie. Aber es war halt auch für die Rolle, weil er natürlich dann, ich glaube, ich kam mit Jackett und das hat er dann ausgezogen.
Genau.
Als es dann an die Erpressung schon ging.
Richtig.
Und das sah natürlich super weird aus mit diesem Tanktop und den Hosenträgern. Ja. Und genau, der sollte halt da ein bisschen rausstechen, deswegen das Tanktop. Und halt, ja, das Tattoo. Ja. Ich glaube, man hat mein zweites Tattoo am Rücken, hat man sogar auch noch gesehen.
Das hat man auch noch gesehen.
Genau, gerade als ich auf der Bank dann rumgesprungen bin, schon im Drogeneinfluss und gefesselt, hat man beides sehen können. Ja. Ja.
Apropos, wenn wir dann ein bisschen in den Charakteren weitergehen, du hast gerade das Wort Drogen erwähnt. Mhm. Da gab es ja die Rolle vom Ronge Ali.
Ja.
Mit dem Valium. Also es war ja wirklich das ganze Stück durch, wie sie das aufgebaut hat. Ich glaube, die Zuschauer, die sich noch daran erinnern können, das war ja Wahnsinn, wie witzig es diese war so Rolle war.
Also der Ali, wir wussten, warum wir ihn auf die Rolle besetzen, weil der konnte halt, der Ali hat so eine tolle Mimik und auch die Gestik dazu und dieses schrittweise in den Drogenrausch gleiten, du hast ihm quasi, es hätten wirklich nur noch die Pupillen irgendwie wachsen müssen. Das hast du ihm so total abgekauft. Und wie er wirklich immer weiter da reinrutscht und immer weiter den Bezug zur Realität verliert und dann halt schließlich eben so gut wie nackt. Da haben wir uns noch nicht ganz getraut. Das durfte dann der Maxi machen, nackt auf der Bühne sitzen. Da hat er die Ehre als Erster. Aber so gut wie nackt halt da auf dem Dach des Familienhauses rumturnt. Das war hervorragend. Das war so toll. Und auch das war ja was uns an dem Stück gereizt hat. Wir konnten jede Rolle zu den Stärken besetzen.
Ja.
Ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut, was wir zum Beispiel für Zeitungsartikel hatten. Der Ali wurde eben auch lobend hervorgehoben, weil er das halt so sehr hervorragend gemacht hat. Und das konnte man wirklich bei sehr, sehr vielen sagen. Wobei an der Stelle kann man vielleicht auch noch sagen, das fand ich auch ganz interessant, wir hatten ja, also wir waren in der Findungsphase, wir wussten ja noch überhaupt nicht, wer denn jetzt da langfristig mit an Bord ist. Und wir hatten durchaus einige Darsteller, die sogar bei den ersten Proben dabei waren, aber dann noch ausgetauscht wurden, weil sie halt gesagt haben, sie kriegen es zeitlich nicht unter.
Stimmt, kannst ja, genau, erinnern? Die Alena.
Ja, die Alena.
Ja, stimmt. Ja. Die haben wir noch kurzfristig austauschen müssen.
Mit der Eva. Genau. Also Eva ist dann da eingesprungen. Mhm. Wir hatten den Schmidt-Simon.
Stimmt.
Ja, der war sowieso, der konnte sein eigenes Ding machen. Also der hatte da auch gerade durchgestartet. Aha. Das muss ich gerade selber überlegen. Der hatte den Bruder gespielt, den dann mein Bruder, der Ali, gespielt hat. Ja. Der ist für den Simon eingesprungen. Und wir hatten den Reverend, ich glaube, das war doch der Köhler Julian. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ist die Elaine ja da dann eingesprungen. Die Elaine wollte ursprünglich, ich glaube, sie sollte Statistin machen.
Ja, stimmt. Genau. Die hat dann auch noch eine Sprechrolle bekommen.
Wie die Eva, die waren ja, ich glaube, 16 oder 17, die waren in der Schule.
Ja, richtig.
16 müsste sie gewesen sein. Ja, genau. Ja. Und hat dann aber halt da, ist halt auch in diese Rolle reingerutscht und hat dann den Reverend richtig cool gespielt. Ja. Und auch das war halt was, wenn man da überlegt, die Elaine, die durfte damals, die war da noch nicht in der Gründertruppe dabei. Du darfst minderjährig das, glaube ich, nicht unterschreiben, bei diesen 7 Leuten,
richtig,
die Unterschrift leisten müssten. Und natürlich, wir waren auch noch nicht zusammen. Und das war auch toll, auch mein Bruder dann zu sehen. Ali, der hat jetzt nie groß Theater vorher gemacht, aber der hat das gleich vom Fleck weg so natürlich und mit Spaß gemacht. Das hat mich so gefreut. Ja, und das sind halt die Leute, die sind gekommen und sind dann halt auch geblieben.
Ja, also in der Nachbetrachtung echt nochmal krass, wenn man drüber nachdenkt, wie dann wirklich einige reingerutscht sind, die durch andere zu Beginn besetzt waren. Und da siehst du da mal durch gewisse Zufälle einfach, wie du dann wirklich da die Leidenschaft entdeckst und die dann immer noch mit dabei sind, wie eben Ali oder Elaine und jetzt voll integriert sind und große Rollen hatten bei den Festspielen dann auch.
Schau dir die Elaine an, jetzt im Organisationsteam quasi seit Jahren, also und Ali mit Hauptrolle, also der Zufall oder Glück spielt schon immer eine große Rolle.
Ja, das stimmt. Ja, und vorhin hast du noch kurz erwähnt, Maxi, der Erste, der nackt auf der Bühne war. Ja. Wer sich jetzt schon seit 3 Minuten denkt, boah, wann war das? Da kann ich sagen, beim nächsten Mal sprechen wir drüber, denn das war im Jahr 2014 und da werden wir dann ein bisschen näher drauf eingehen, in welchem Stück das dann war. Ja, cool. Ich fand auch wirklich interessant, einfach diese gegensätzlichen Paare oder generell einfach die Charaktere, die aufeinander getroffen sind dann oder auch meine Rolle von Rupert, ja, dieser Sohn, der sich eigentlich nie um irgendwas gekümmert hat, der immer bloß, natürlich, er war redegewandt, er war ein erfolgreicher Unternehmer, glaube ich.
Schriftsteller
war er, genau.
Ruht sich auf diesem Status als Erstgeborener
immer
aus.
Der Erstgeborene, der sich da ausruht und kommt dann natürlich dann zur Beerdigung und denkt dann gleich, ja, er kann dann gleich diese Trauerrede halten vielleicht sogar und weil ja doch Maxis Rolle da eher etwas zurückhaltender war oder sehr, sehr angespannt und nervös. Und er hat es dann aber doch durchgezogen und die Rede gehalten. Und das fand ich dann auch so witzig einfach, wie das der Maxi so super gespielt hat bei der Rede.
Ja. Mein Vater war ein außergewöhnlicher Mann.
Genau. Hallo, ihr Lieben alle.
Ja, also es gibt wirklich, ja, wenn man so erzählt, es fallen einem noch so viele Sachen ein nach 10 Jahren. Ich muss dazu sagen, ich habe das seit 10 Jahren auch nicht mehr gesehen. Also Das ist jetzt nicht, ich habe mir das nicht mehr vorher nochmal angeschaut. Also Unsere Aufnahme ist aber trotzdem noch so präsent. Ja. Also da auch Maxi, der hat ja dann den Schlussmonolog eben. Und ich glaube, es war für Maxi auch das erste Mal, dass er so einen Monolog als Hauptrolle direkt hatte. Mhm. Und es war auch das erste Mal, dass wir wirklich so was Ernstes, also natürlich, es war eine Komödie, aber diese Rede, da konnte ich mich als Regisseur richtig austoben und dann Maxi sich auch als Hauptdarsteller und sowieso halt auch dann alle in dem Moment drumherum, weil dann hatte ich im Schultheater, wir hatten halt immer, ich meine, ich weiß bis heute nicht, wie die das auf die Beine stellen, die haben diese Freitagnachmittage, Die müssen, gerade wenn es ein Musical ist, noch das Musikalische auch noch mit unterbringen bei der Christiane und auch bei der Lisa, bei der Privich-Lisa, in so kurzer Zeit so viel auf die Beine stellen, proben. Wir hatten jetzt ein bisschen den Luxus, dass wir jetzt mal sagen konnten, wir können uns auch mal auf die stummen Darsteller in dieser Szene schauen, auch auf die eben gerade keinen Text haben. Und gerade in dieser ja doch emotionalen Szene, wo völliges Chaos ausbricht, ich bin aus dem Sarg gesprungen, die Witwe erkennt schlagartig, weil sie die Fotos von mir und ihrem Mann findet, die eindeutigen Fotos, was Sache ist und fängt an, mich zu würgen. Ja. Und versucht, die Witwe von mir runterzuziehen. Alle flippen total aus. Wir haben Ali unter Drogen. und in dem Moment schreit eben der Maxi dieses, mein Vater war ein außergewöhnlicher Mann. Die Stelle, wo er die ganze Zeit hing, als er seine Rede geschrieben hat. Ja. Weil er nicht wusste, wie er weiterkommt. Er hat nur diesen ersten Halbsatz, mehr oder weniger. Und da dann mal zu schauen, okay, du hast jetzt diese Szene auf der Bühne und jetzt hast du die Chance, bis ins kleinste Detail eigentlich nach den Stärken der Darsteller, nach den Vorgaben ihrer Figuren, sie wie in einem Gemälde anzuordnen. Es gab diesen kurzen Moment, wo dann alle still waren, alle auf Maxi geschaut haben und das weiß ich noch, das war meine Geburt als Regisseur. Da dachte ich, wie toll, also was man alles machen kann. Es ist ein bisschen wie Lego spielen, oder? Das habe ich früher auch immer gemacht, Lego und Actionfiguren und halt dann mir die kleinen Geschichten überlegt und auch wirklich, die Figuren standen bei mir ganz lange still, weil ich habe halt dann Dialoge gesprochen für alle Figuren. Das war da eigentlich fast dasselbe.
Ja, schöner Vergleich. Du hast vorhin angesprochen, ja, wo alle quasi sich auf dich stürzen dann. Das war ja quasi die eine Szene, der Höhepunkt des Stücks. Da sollten wir vielleicht auch nochmal kurz drüber reden, über diese wirklich komische Szene, wo es dann auf einmal klopft aus dem Sarg raus. Und dann der unter Drogeneinfluss stehende Ali, der dann schon immer schaut, da bewegt sich was, da ist irgendwas. Und es war ja wirklich diese Szene, diese 2-3 Minuten, wo immer Maxi drüber seine Rede spricht, aber es passiert gleichzeitig so viel anderes, was wirklich so komisch war, auch für den Zuschauer. Das war so witzig.
Man muss es wirklich jetzt nochmal en Detail anschauen, weil zu dem Zeitpunkt, genau, du, Maxi, ich glaube, der Ali und der Martin, der den Familienfreund gespielt hat, die wussten von der vermeintlichen Leiche im Sarg. Ja. Und genau, es passiert halt viel gleichzeitig. Der Ali, also Ronge Ali im Drogenrausch, hört es als Einziger und die wissen, dass im Drogenrausch ist, denken natürlich, er bildet sich es gerade ein. Der Großteil der Besucher hört es vielleicht, aber kann es überhaupt nicht zuordnen. Ja. Und ihr halt wisst, oh mein Gott, er ist nicht tot, was machen wir? Da passiert wahnsinnig viel gleichzeitig. Ja. Genau. Und halt alles in einem Szenenbild. Mhm. Und das war halt auch toll zu hören, wie das Publikum anfängt zu kichern. Ja. Also wenn sie schon wissen, was jetzt vielleicht gleich kommt, das sind so Momente, finde ich immer, die willst du als Darsteller ewig weiterspielen. Also du wirst diese Spannung aufrechterhalten, weil das einfach, du wirst da getragen von dieser Vibration, die vom Publikum ausgeht, dass zu wissen, oh Gott, jetzt kommt es gleich, jetzt kommt es gleich.
Super. Ja. Wer sich jetzt fragt, wie ist denn der Domi oder seine Rolle eigentlich in den Sarg gekommen? Das war ja dann die Szene in diesem Arbeitszimmer, glaube ich, oder war es das Wohnzimmer? Und du bist, glaube ich, dann quasi auf die Tischplatte geknallt.
Ja, das war ein Stunt, ja. Also meine Figur, ihr habt euch dann eben dazu entschlossen, mich nicht zu bezahlen. Mhm. Also der Maxi, du wolltest bezahlen. Mhm. Und Instinktivhandlung, ihr wolltet mich auch nicht aus dem Raum gehen lassen und ich glaube, ihr habt dann, genau, dieses Valium-Döschen, was kein Valium war, auf das eben schon der Ronge-Ali reingefallen ist, also der Nira-Ali war ein Apotheker, der ein bisschen Drogen vertickt auch, das waren, glaube ich, Aufputschmittel, wenn ich ja, richtig im Kopf habe.
Genau.
Bei einer Überdosis aber knippt es da erstmal die Lichter aus. Die habt ihr mir dann eingeflößt, weil ich dachte, oh mein Gott, der flippt total aus, wir müssen ruhig mit dem reden.
Beruhigungsmittel geben wir ihm, genau.
Und dann war ich halt aber erstmal gelegen.
Ja.
Ihr habt mich gefesselt, glaube ich, zu dem
Richtig.
Zeitpunkt. Und dann in dem unbeobachteten Moment bin ich aufgewacht, habe versucht, mich zu orientieren, war aber schon völlig im Drogenrausch, bin übers Sofa und habe gemerkt, dass das Sofa ein bisschen hüpft und fand es lustig und bin darauf rumgehüpft und dann mit dem Rücken voraus durch den Wohnzimmertisch gekracht. Ja. Und das war unser erster richtiger Stunt.
Stand auf der Bühne eigentlich.
Wir haben diesen Tisch fingiert, das waren nur dünne Sperrholzplatten in der Mitte durchgeschnitten und nur leicht verbunden mit einer Tischdecke abgehängt, dass man es nicht sieht. Und ich glaube, es sah schon cool aus, wie ich dann da von oben mehr oder weniger drunter lag.
Ja, Polster, es war richtig spektakulär, vor allem immer als Zuschauer im Publikum denkt, du weißt ja jetzt nicht, was passiert. Und dann wirklich dieses Holz, das dann in zwei Teile zerspringt, dieser Knall, das macht dann natürlich schon was. Gell? Und das war ja wirklich oft geübt von dir. Du wusstest genau, wie muss ich mich anspannen, wie muss ich das machen, damit mir persönlich nichts passiert.
Ich musste auch gut in die Mitte fallen, weil natürlich die vier Beine, da hätte ich nicht drauf fallen dürfen. Die hat nämlich nicht nachgegeben, da hätte ich mich sauber gestaucht. Aber da kannst du dich noch erinnern, Stichwort Tisch, wir hatten schon das eine oder andere Missgeschick auf der Bühne. Ich habe dich da auch im Kopf. Ich weiß nicht, ob du es verdrängt hast, aber das haben wir auf Video. Und ich plane das auch wahrscheinlich vielleicht am Galaabend noch mal kurz zu präsentieren. Kannst du dich da noch erinnern?
Okay.
Also wir hatten sogar zwei Missgeschicke mit dir.
Ich stehe gerade auf dem Schlauch.
Oh, das hast du wirklich verdrängt. Einmal dein Stolperer über den Teppich. Also wahnsinnig lakonisch. Du kommst rein, es ist die letzte Szene. Du stolperst drüber und es ist in klassischer Dinner for One-Manier. Also wirklich, du stolperst drüber, tippest ein paar Schritte. Maxi die Froni, Froni hat seine Frau gespielt, haben es gesehen, die mussten sich so zusammenreißen. Man sieht es in ihren Gesichtern. Aber du stolperst drüber und bist so, ja,
Dreh mich so um, oh, okay.
Teppich genau. Und machst weiter, aber es war köstlich. Das war das eine. Und das zweite war der Maxi und der Vince, der den Onkel spielt, den Bruder des Verstorbenen. Da bist doch du zu spät auf der Bühne aufgetaucht, oder? Warst doch du. Wo ist Rupert? Kommt Rupert noch? Also die beiden haben geredet und der Dialog war zu Ende. Und es ging um dich und du kamst da, glaube ich, ein paar Einsätze zu spät und die beiden standen da und wussten nicht, also es ging ohne dich, es ging nicht weiter, weil du musstest dann weitersprechen und war die Frage von Vince
an Maxi, wirklich verdrängt,
wo ist Rupert? Und Maxi, keine Ahnung, er wollte noch kommen. Und es hat überhaupt nicht gepasst, aber natürlich in diesem Moment, da geht's Adrenalin hoch, also auch das haben wir alle schon erlebt, wenn da ein Blackout im Hirn ist oder wenn halt jemand fehlt und gerade wenn du noch nicht so erfahren bist, wie wir es halt in dem Zeitpunkt waren, da gehen alle Alarmglocken an. Ja. Also ich glaube, das ist wirklich so ein Moment, den muss man halt erlebt haben, hat auch was für sich, aber bitte nicht allzu oft.
Also 10 Jahre später noch ein Sorry für diese 4 Sekunden der Stille oder der Improvisation. Aber es gehört halt mit dazu. Ich glaube, ich bin dann noch rechtzeitig zur Tür rein, dass ich sage, wir müssen jetzt nicht irgendwie unterbrechen und sagen, wir suchen jetzt mal den Rupert. Ja.
Also Maxi hat gelitten wie ein Schwein. Er hatte seine Karten, wo die Rede drauf war. Also als
noch ein bisschen Requisit sortiert.
Und hat es immer wieder durchsortiert und du konntest seine Gedanken, wo ist der Michi? Aber du kamst dann noch.
Ja.
Und noch so ein Aussetzer, der vielleicht hätte ernster ausgehen können, wenn wir nämlich die Zuschauer erschlagen hätten, als die Eva auf diese Nebenbühne stürmt, wo sich der Ali im Drogenrausch eingeschlossen hat. Wir hatten da diese Türkonstruktion. Diese Türkonstruktion und sie ist von der unteren, vom Boden hoch auf die Bühne und die ist dann nach vorne gekippt. Das heißt, da ist eine massive Tür mit Türrahmen. Aus irgendeinem Grund, das ist nämlich nur einmal passiert, sie ist gekippelt und nach vorn und die Eva hat es quasi, ist mit der Tür nach hinten gekippt, hat sie aber noch aufgefangen und wieder hingestellt. Ich habe im Nachhinein sagen lassen, viele Zuschauer dachten, das war irgendwie ein Witz, das gehört noch dazu, auch wenn es natürlich überhaupt nicht ins Stück passt, aber wir haben es mal so belassen.
Ja, da war echt viel los bei dem Stück, vor allem, was ja wirklich jetzt witzig ist, wenn man nochmal drüber nachdenkt, was dann alles wieder so hochkommt, wo man dann wirklich denkt, stimmt, das war dann noch das. Also es waren schon wirklich tolle Erfahrungen, die wir da gesammelt haben und gemacht haben. Und vor allem, was man sagen muss, wir hatten ja, glaube ich, 4 Aufführungen.
Ja.
Und alle waren voll.
Ja.
Und du denkst, ja, du gehst da erstmal rein und du weißt nicht, wie viel kommen. Ja, so werbetechnisch, mei, das war halt auch wirklich ganz hemdsärmelig.
Ja.
So ein bisschen einmal kurz Zeitung, macht's mal schnell einen Bericht und dann halt über Freunde und Bekannte ein paar Flyer verteilt und sagt, hey, da ist was.
Ja.
Aber dass das dann auch wirklich dann so gleich angenommen wird von einem neuen Verein, wo eigentlich noch gar keiner so richtig kennt, das war echt super. Und das war eigentlich so wirklich der Start unserer Treibhauskarriere im Jahr 2013. Mhm. Und ich glaube, was auch da ganz wichtig war, es war eine Komödie, es war was zum Lachen, es war wirklich leichter Stoff, der uns da wirklich geholfen hat.
Auch für die Darsteller, glaube ich, weil, wie gesagt, jeder hatte so seine Momente, jede Figur hatte einen witzigen Moment und war einzigartig.
Ja.
Und auch da haben wir, glaube ich, die Leute ein bisschen angefixt, also dass die halt von Anfang an, ich meine, Der Martin zum Beispiel, auch ein Gründungsmitglied, jetzt im Organisation oder immer im Organisationsteam, hat jetzt auch nicht die allergrößte Rolle, aber mit die besten Lacher, weil er eben mit dem Nutella im Gesicht,
also
kein Nutella sein sollte eben. Also es war köstlich und der Martin hat es auch mit so einer die aufgerissenen Augen immer und die schiere Panik und wie das Schwitzen anfangen.
Ja, und dann halt seine Frisur dazu. Er hatte da auch lange Haare, offene, lange Haare mit seinen Locken.
Ja.
Das war natürlich für die Rolle, war das natürlich perfekt.
Ja.
Ja. Ja, wenn wir schon noch bei den Rollen sind, wir dürfen nicht vergessen, wir müssen noch über ein paar reden und zwar auch über die Rolle vom Atze.
Mhm.
Ja. Da glaube ich auch das erste Mal irgendwie auf der Bühne stand und er hat glaube ich diesen alten...
Den,
war es der Opa
Onkel,
oder
Josiah.
Onkel Josiah im Rollstuhl.
Ja, also es war der älteste Besucher, genau. Der war auch, dauernd am Granteln und man kann es nicht anders sagen, ein geiler alter Bock. genau. Und beim Atze, und ich weiß nicht, dass ich das habe durchgehen lassen. Der Atze hat gemeint, er muss es auf jeden Fall irgendwie bayerisch anlegen.
Natürlich. Die allerhübscheste.
In dieses englische Setting. Und mit dem Hut, es hat halt überhaupt nicht reingepasst, aber es war natürlich trotzdem zum Schreien komisch. Und das muss man auch dazu sagen, so als Laienverein vom Land, wir hatten oft einmal Darsteller und Darstellerinnen, wo du erstmal so die bayerische Mundart ein bisschen austreiben musstest. Ich meine, das mache ich teilweise auch, wenn ich es nicht merke. Aber natürlich, wenn du zum Beispiel halt irgendwie ein Stück hast, was in den USA spielt, dann darfst du halt nicht Servus sagen oder sowas. Und das ist wirklich ein wiederkehrendes Problem, das wir auch noch nicht ganz gelöst haben. Also,
ja, vor allem mit dem Bayerisch angelegt, da muss man natürlich auch sagen, unsere Sargträger, die darf man hier nicht vergessen. Ja, das war irgendwie der Papa vom Ronge Ali,
Wolfi, und
der Wolfi.
Der Onkel.
Genau, und dann noch drei, vier andere mit dazu, die gesagt haben, ja, da haben wir Bock drauf, da machen wir mit. Und es war dann auch immer so witzig, wie die dann reinkamen, die haben es glaube ich auch ein bisschen bayerisch noch angelegt gehabt, gell?
Ja.
Und dann auf einmal, ja, wo ist er denn jetzt? Oder haben wir einen Falschen dabei?
Eine falsche Leiche dabei.
Und dann, und dann mussten sie wieder abmarschieren. Und das ist ja auch höchst peinlich. Stell dir mal vor, du bringst den Sarg rein, öffnest ihn nochmal und dann sagt dir der Sohn vom verstorbenen Vater, das ist der Falsche.
Wer ist das?
Wer ist das? Schon wirklich fürs Publikum aus, so ein bisschen so fremdschämen. So, das ist jetzt richtig.
Und da auch, das darf man wieder nicht unterschätzen, glaube ich. Es waren fünf, der Wolfi war nicht Sargträger, der war der Bestatter.
Der Bestatter,
die waren zu fünf auf der Bühne. Und auch hier, es waren fünf erwachsene Männer.
Ja.
Viele kannten, also die waren da schon, bekannt, also viele unserer Gäste kannten die halt auch. Und ich glaube, das hat uns gleich mal ein bisschen Credentials verliehen. Mhm. Also dass man gesagt hat, oh mein, schau, die machen mit bei den Jungen. Und das war die allererste Szene, wie Maxi und Froni auf der Bühne standen, die da reinkamen. Und vielleicht bilde ich mir das ein bisschen ein, aber ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass man da gleich sieht, okay, die meinen es ernst.
Ja.
Da sind, doch mal in Anführungsstrichen, Erwachsene jetzt dabei und halt nicht nur diese Freundesgruppe, die konnten die fünf Leute hier davon überzeugen, da mitzumachen. Dann kann es ja kein absoluter Blödsinn sein. Und dann war halt ein Riesenlacher gleich am Anfang und du hast gleich gemerkt, wie das Publikum, also mit der Zeit entwickelt man da so ein Gefühl, das Publikum wird halt quasi auch wie eine Person. Jedes Publikum ist anders an jedem Abend und das hast dann gemerkt, sobald der erste Lacher kam, Anspannung war weg und jetzt konnten es alle genießen.
Ja. Da auch noch einer unserer ersten Wegbegleiter, der Fotograf Tobias Gutmann.
Mhm.
Kann mich erinnern, ja, der war ja immer der Fotograf im Welfengymnasium auch schon und der hat dann auch wieder für uns da die Bilder gemacht. Also wirklich auch vielen Dank da nochmal, ja, wirklich zu günstigen Konditionen, gerade in unserer Anfangsphase, ja, wo wir dann auch wirklich dann top Fotomaterial auch im Nachgang jetzt noch haben. Ja. Und wenn man mal 10 Jahre später dann nochmal drauf schaut, ist das einfach immer wieder schön, was daran dann für Schnappschüsse entstehen, für tolle Aufnahmen. Also, und das ist dann natürlich auch schon so ein bisschen was von Professionalität, mhm, wo wir dann natürlich dann gleich zeigen konnten, hey, cool, schau her, mhm, die machen da echt was Cooles draus.
Ohne diesen Vertrauensvorschuss hätten wir halt viele Sachen so nicht umsetzen können oder zumindest auch nicht weiterführen können. Mhm. Wie du sagst, genau, wir haben ja auch nicht mit einer vollen Hütte gerechnet für alle Aufführungen. Wir mussten noch Stühle reinstellen, mhm, was natürlich das Tollste überhaupt war. Mhm. Wir hatten damals schon ein Ticketsystem übers Kulze. Wenn dann übers Kulze.
Ich glaube, das war dann übers Kulze, wo man halt anrufen kann, ja, und du sagst, ja, 4 Karten genau, für XY. Ja. So lief das, glaube ich, damals noch ab.
Und ja, wir durften halt dann alles vollstellen und ich weiß noch, wir haben uns vorher schon überlegt, okay, wie ordnen wir die Stühle an, falls wir es nicht vollkriegen, dass die Leute halt, weil das ist natürlich nie ganz so optimal, auch für die Zuschauer, wenn man halt nicht in einem vollen Saal sitzt. Mhm. Wobei das ja eigentlich bei professionellen Theatern, jetzt mal die Vorstellung unter der Woche, ist das ja durchaus normal, ja, aber wir hatten die ersten Jahre, als wir halt, muss man auch dazu sagen, noch ein bisschen kleiner geblieben sind, was die Zuschauerzahl angeht, waren wir immer ausverkauft.
Ich glaube, am Anfang haben wir sogar gesagt, ja, die vorderen 3-4 Reihen mit Tischen, so wie es, glaube ich, auch bei Gott war dann, 2012.
Genau, stimmt, ja.
Wo wir gesagt haben, ja, wenn wir da die Tische reinstellen und so, dann kriegen wir das schon voll.
Ja, genau, stimmt, dann schaut es aus, als wäre es voll. Und
dann irgendwie so 2 Wochen vor der Premiere, boah, ich glaube, keine Tische. Ja. Und das ist einfach echt cool, immer wieder zum Sehen, wie da der Support ist.
Ja.
Und es war natürlich perfekt fürs erste Stück, fürs erste Jahr, dass wir da echt hoch motiviert in das Stück rein konnten, aus dem Stück rausgehen konnten und wir einfach wussten, hey cool, wir kommen zumindest bei uns im Bekanntenkreis schon mal an, die uns auch schon die Jahre zuvor begleitet haben. Und das war dann fürs erste Jahr, das erste Theaterjahr 2013, glaube ich, echt ein guter Start.
Vor allem, haben wir da schon drüber geredet, unsere exorbitanten Eintrittsgebühren?
Nee, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Ja, weißt du es noch, was es war?
Ich glaube, es waren 2 Euro.
2 Euro Schutzgebühr, wie es die Christiane immer macht bei einer Schulveranstaltung, damit man halt nicht irgendwie, keine Ahnung, 10 Karten reserviert und dann doch nicht kommt, sondern halt 2 Euro pro Karte zahlt. 2 Euro Schutzgebühr und sonst sind wir auf Spendenbasis
gelaufen. Genau, da haben wir noch einen Spendenkorb aufgestellt und haben dann gesagt, nach der Aufführung, da kann man jetzt noch Spenden einwerfen.
Auch dafür haben wir natürlich die hohen Zuschauerzahlen. Das hat uns das nächste und fast das übernächste Stück dann finanziert.
Genau. Ja, so waren die Anfänge mit 2 Euro Schutzgebühr. Und einem Bühnenbild, das da zum Glück schon stand. Kostüme, die wir alle im eigenen Schrank hatten. Und ja, so ging es los im Jahr 2013. Ja. Super, Domi. Ich denke, das war jetzt ein schöner Rückblick auf unser erstes Theaterjahr 2013 in unserem 10-jährigen Jubiläumsjahr, dieses Jahr. Das heißt, wir werden in den nächsten Folgen noch über die weiteren Theaterjahre sprechen, wie vorhin schon angekündigt. Nächstes Mal im Podcast sprechen wir über das Jahr 2014. Mhm. Da war nicht nur ein Stück auf der Agenda, sondern mehrere. Wie es dazu kam, werden wir dann im nächsten Podcast erläutern. Wie wir schon vorhin kurz erzählt haben, wir waren alle noch jung und Studenten und hatten viel Zeit, aber dazu dann mehr in der nächsten Folge. Okay, Domi, bevor wir jetzt dann zum Ende kommen, von dir noch kurz ein Statement.
Ich merke, meine Gedanken driften ab. Also ich erinnere mich an immer mehr Sachen, aber das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Vielleicht kurz für die beim Galaabend dabei sind, da gibt es auch nochmal Einblicke in unsere Stücke. Ich denke, so viel können wir sagen. Da könnt ihr euch, glaube ich, drauf freuen. Ein Statement hätte ich schon noch, wobei ich nicht weiß, ob du so gern daran erinnert wirst. Denn wir hatten damals bei der Gründung, ich habe das nicht vergessen, ich als Tätowierter, wir hatten damals gesagt, wenn wir, und da seht ihr mal, wie weit das weg war, wir haben gesagt, wenn wir 10 Jahre bestehen,
ich glaube, das waren 30 Jahre.
Es waren 10 Jahre. Wenn wir 10 Jahre bestehen, dann tätowieren wir uns unser Treibhaus-Logo Stelle war frei wählbar, glaube ich. Größe, glaube ich, auch. Aber dann haben wir gesagt, wir tätowieren uns unser Treibhaus-Logo. Das übrigens, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, der Ronge Ali.
Stimmt.
Wahnsinn, der kam ja da mit, ich glaube, 15 Entwürfen oder so. Ja. Richtig toll. Genauso, schaut euch unser Treibhaus-Logo mal nochmal bewusst an. Das hat der Ali, das war nur eins von so vielen tollen Logos. Mhm. Das weiß ich auch noch, wie wir da zusammensaßen im Wohnzimmer bei mir daheim, bei der Mama daheim.
Ja, stimmt.
Und diese haben Logos.
Die Logos angeschaut und super, ausgewählt. Ja.
Also das dürft ihr vielleicht bald auf mehreren Körpern bewundern. Mhm. Und ich werde es immer wieder ansprechen, auch wenn manche dann schmallippig werden.
Ich kann mich da gar nicht mehr so
erinnern. Blickkontakt vermeiden, so wie der Michael jetzt.
Ja. Ach, das war doch wieder so eine Aktion, irgendeine Party bei dir im Daltons, wo wir besoffen waren.
Wir waren da stocknüchtern. Ich glaube, das war die Gründung. Naja, mal schauen, was daraus noch
wird. Vielleicht, wer weiß, was noch alles passiert. Ja, wir haben ja noch ein paar Jährchen, Jahrzehnte vor uns.
Ja, richtig.
Dementsprechend. Ja. Genau. Das musstest du jetzt echt noch bringen zum Abschluss,
Das war oder? Das, was ich mir ganz oben hingeschrieben habe, dass ich das auf jeden Fall... Gut, ich hätte es vergessen, hättest du nicht gesagt, ob ich noch was anfügen möchte.
Ja, super. Nächstes Mal frage ich dich nicht.
Ins beendig, eigene Fleisch
beende ich den Podcast
einfach. Oder gestochen mit einer Nadel, Michael.
Okay, gut. Mit diesem kleinen Abschlussstatement vom Dominik beenden wir jetzt diese Podcast-Folge. Trotz allem, Domi, vielen Dank. Es hat wieder riesen Spaß gemacht. War wieder top da wirklich.
Danke ein bisschen, fürs Zuhören an alle da draußen.
Ja. Vielen Dank, dass ihr zuhört und wieder zahlreich einschalten werdet, wenn es wieder heißt Treibhaus-Podcast, Jubiläumsjahr, Rückblick, was auch immer noch kommen wird. Vielen Dank, Domi.
Gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
Dann sagen wir schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.